Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 15. September, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet, heute nicht aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, sondern aus einer großen Stadt am Bosporus, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Auch Ihnen einen wunderbaren guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben. Ja, ich sitze hier gerade mit Blick wirklich direkt auf den Bosporus und bin für 48 Stunden in der wunderbaren Stadt, in einer der schönsten Städte der Welt, Istanbul und St. Petersburg. Ja, die beiden sind für mich einfach ex aequo die Nummer eins. Und bin hier für ein UNO-Seminar eingeladen. Es ist eine kleine feine Gruppe von rund einem Dutzend Teilnehmer aus allen Herren Länder, unter anderem auch ein bekannter der ehemalige Premierminister Libanons. Es sind Gäste aus Lateinamerika und es sind auch einige Vertreter aus Westeuropa zugegen. Und ich habe hier in gewisser Weise den Part übernommen, dass ich für alles, was Russland so tat und tut, die Prellwand, an der sich dann manche abarbeiten. Das ist ein bisschen bizarr, aber es ist erstaunlich, wie auch umfassend gebildete Akademiker, von denen man meinen müsste, sie sollten es besser wissen, dann doch einen Hass oder eine tiefe Ressentiments haben, die erstaunlich sind.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, dann führen Sie doch gerne mal ein wenig aus. Was genau machen Sie denn da jetzt in diesen wenigen Stunden am Bosporus in Istanbul, in einer der wohl schönsten Städten Europas? Was genau wird dort debattiert? Und ja, wie erklären Sie sich denn das, oder woher kommt denn dieser tiefsitzende Hass der Akademiker gegenüber Russland, Frau Kneißl? Was sind da Ihre Erklärungsansätze?
Unwissenheit. Also es sind auch einige jüngere Leute, die sind im Organisationsteam sehr, sehr nette, sympathische junge Leute, Italien, Großbritannien. Und wenn ich denen dann erzähle, wie es beispielsweise an der Uni in St. Petersburg abläuft, dann glauben die wirklich, ich erzähle ihnen von einem anderen Universum. Ja, also es ist diese absolute Unwissenheit, wo man sich dann auch fragt, warum machen sich diese jungen Leute nicht auf den Weg und schauen sich das selbst an. Ich sage, es gibt einige ausländische Studenten, die immer noch sagen, ja, ich will in Russland studieren. Ich habe auch letzte Woche bei unserem runden Tisch mit Alexander Nitzberg, einem Übersetzer, der viel Dostojewski, Bulgakov übersetzt hat, einen runden Tisch gemacht, und wir hatten auch da einige Studenten, die aus beispielsweise Deutschland, USA in St. Petersburg sind und den Interesse in Russland haben und das eben auch auf sich nehmen, dieses familiäre Risiko zu sagen, ich bin jetzt in Russland, und diesen Weg zu gehen, das machen nicht viele. Und hier in Istanbul für diese 48 Stunden, es geht um die Lage der UNO-Charta, es geht um das PAD im UNO-Sicherheitsrat, es geht um die Frage, inwieweit der internationale Gerichtshof hier jetzt immer mehr in die Bresche springt, wo im UNO-Sicherheitsrat nichts weitergeht. Und den wesentlichen Beitrag, den ich von meiner Seite her geliefert habe und dann auch noch schriftlich verfassen werde, ist, ich glaube, man hält sich hier fast am falschen Themenschauplatz auf, weil gerade angesichts des Versagens vieler UNO-Institutionen, angesichts des Versagens des UNO-Sicherheitsrats, wenn es um Gaza geht, aber natürlich auch die Blockade rund um die Ukraine, da wenden sich doch immer mehr Regierungen, aber ich würde sagen auch ganze Völker, von dieser wohl etablierten Organisation ab und blicken auf andere alternative Strukturen. Wir haben dieses schon besprochen, es ist das BRICS-Format, das keine Organisation ist, das mehr ein Forum ist, wo man Gedanken austauscht. Es geht um die Shanghai Cooperation Organization, aber es dreht sich einfach in andere Richtungen. Und wie wir wissen, der UNO-Sicherheitsrat als das wesentliche Exekutivorgan, wenn es um Völkerrecht geht, ist ein Abbild der Verhältnisse 1945, also Siegermächte und alte Debatte, Erweiterung des UNO-Sicherheitsrats. Nur ich glaube, Erweiterungen und neue Rotationen und vielleicht auch Mehrheitsabstimmungen, das alles bringt uns nicht weiter. Die UNO-Charta als solche, ich habe sie im Unterricht immer wirklich verteilt als Heft und wir sind Satz für Satz durchgegangen. Ich liebe es, diesen Text zu interpretieren und mit Studenten da den Gedankenaustausch zu führen. Ist ein wunderbarer Text, auch wenn er sehr überhastet geschrieben wurde in San Francisco 1945, als der Krieg eigentlich noch gar nicht zu Ende war. Er ging im Pazifik noch weiter. Aber es war ein sehr rascher Versuch, so etwas wie eine Staatengemeinschaft wieder zu institutionalisieren. Damals eine Handvoll von Staaten, sie waren knapp 50, die dann sozusagen die UNO-Charta unterzeichneten. Heute 193 UNO-Mitglieder und wir alle kennen die Defizite. Nur es immer nur auf die UNO abzuschieben, auf den UNO-Generalsekretär, ist natürlich auch nicht richtig, weil es geht um die Frage, wer hat das Sagen? Und ursprünglich waren in der UNO-Generalversammlung alle Staaten gleich. One state, one vote. Also die Gleichheit der Souveräne, so wie sie das westfälische System seit 1648 an sich vorsieht. Nur diese Gleichheit der Souveräne ist nicht nur in der UNO, das ist in der EU noch viel spürbarer, letztendlich abgeglitten in einen Zirkel von zwei, drei Entscheidern. Und da ist natürlich eine hohe Portion an Frustration ist das falsche Wort, aber an Enttäuschung mit dem herrschenden internationalen System.
Ja, und das äußert sich ja auch in der Türkei. Frau Kneißl, wir hatten es letzte Woche in unserem Podcast besprochen, dass jetzt auch die Türkei offiziell einen BRICS-Antrag gestellt hat. Die Türkei verhandelt ja bekanntermaßen seit fast 20 Jahren, seit 2005, mit der EU über einen möglichen Beitritt. Jetzt werden sie, wenn das denn durchgeht, wovon auszugehen ist, dann wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres offiziell als BRICS-Mitglied bekannt gegeben. Also war auch das bei Ihnen jetzt am Bosporus in Istanbul Thema, die Ausrichtung der Türkei, die Zukunft der Türkei? Oder ging es jetzt, wie Sie das schon mehr skizziert haben, doch überwiegend um die Ausrichtung der UN? Also wo war da der Fokus, Frau Kneißl?
Der Fokus ist auf dem UN-System gelegen. Es ist auch wichtig, über dieses UN-System sozusagen immer wieder auch nachzudenken und das nicht nur innerhalb der politisch emotionalen Sitzungen in der UNO selbst zu machen. Ich habe gestern den Vorschlag gemacht und ich werde dazu vielleicht auch noch einen größeren Aufsatz schreiben, weil es mir unter den Fingern brennt. Der Genius Loci, also die Stimmung in einem Umfeld, macht ja dann doch auch immer sehr viel aus, wie eine Debatte abläuft, wie Entscheidungen getroffen werden. Und ich habe eine enge Verbindung zu Istanbul. Ich war hier als Kind oft, meine Eltern waren in den späten 60er Jahren schon begeisterte Istanbul-Besucher. Ich habe Bilder, als ich zwei, drei Jahre alt war in Istanbul. Und diese Stadt hat mich immer fasziniert. Und in den letzten Jahren bin ich auch dann immer mehr zu dem Schluss gekommen, es ist hier die andernorts oft gepredigte Weltoffenheit, ja, das überstrapazierte Wort der Toleranz. Das alles wird hier in Istanbul menschlich gelebt auf eine Art und Weise, die beeindruckend ist. 20 Millionen Stadt und sie funktioniert zwischen Europa und Asien. Und ich habe gestern unter anderem den Vorschlag gemacht, man könnte doch die UNO-Sitze, die verteilt sind auf New York, Genf und Wien, die sollte man in andere Weltgegenden verlegen. Ja? Und Istanbul ist hier für mich an sich die erste Wahl, weil hier herrscht so etwas wie ein Konsensdenken. Hier können nicht nur alle miteinander reden, sondern sie hören einander auch zu. Das ist ja der springende Punkt. Und Konsens orientiert zu sein, das ist meiner Lebenserfahrung nach im Osten und im Süden unseres Planeten viel stärker gegeben als in der nordwestlichen Hemisphäre, wo doch das alte Prinzip herrscht, the winner takes it all, also auf 51 gegen 49. Und wo bleiben dann die 49, die bei der Wahl verloren haben oder die nicht zu Wort kommen? Und dieses Konsensdenken war im Osmanischen Reich, ich will jetzt nicht nostalgisch zurückblicken, das Osmanische Reich war alles andere als ein Schlaraffenland, aber es war, es gab einfach immer mehr dieses, ja, nicht diese harten Mehrheitsentscheidungen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für unsere Welt, die sich in einem tiefen Dilemma befindet, wo Sprachlosigkeit herrscht, wo trotz all der Möglichkeiten, sich zu informieren, niemand wirklich die Augen und Ohren und das Herz vor allem offen hält. Hier ist es, glaube ich, erforderlich, dass, ja, vielleicht eine etwas radikale Forderung, aber wann immer UNO-Generalversammlung ist, und das ist jetzt, und diese Jahreszeit beginnt sie wieder im September, die US-Behörden haben gewisserweise die Entscheidungshoheit über Visa, ja, also wen lassen sie rein, wen lassen sie nicht rein, dürfen russische Diplomaten, Journalisten kommen oder nicht? Nein, sie dürfen meistens nicht mehr kommen. Durften iranische Gäste an der UNO-Generalversammlung teilnehmen, war auch immer ein Riesenstreit. Und wie wir wissen, haben sowohl die Schweiz als auch Österreich die Neutralität zur Seite gelegt und sie sind nur aufgrund der Neutralität zu UNO-Städten geworden. Und das ist ein Wirtschaftsfaktum in allererster Linie. Und ich, nicht aufgrund der geopolitischen Veränderungen, aufgrund der demografischen Veränderungen, aber ich würde sagen, es spricht vieles dafür, sich doch zu überlegen, die UNO-Sitze in andere Weltgegenden zu verlegen. Und da war interessant, ich habe gestern von einem Schweizer Kollegen, der auch mitwirkte, relativ netten Zuspruch erhalten. Und er hat gemeint, diese Idee sei gar nicht so abwegig, weil US-Präsident Roosevelt habe kurz nach Gründung der UNO eigentlich den Wunsch gehegt, auf den Azoren, also diesen portugiesischen Inseln im Atlantik, die UNO aufzubauen, sozusagen am halben Weg zwischen Europa und den USA. Und seine Kollegen im Außenministerium der USA hatten ihre Mühe, ihn davon abzubringen. Also jetzt das einzige Gegenargument, das ich gestern erhielt, war, naja, das ist teuer und das ist kompliziert. Also wissen Sie, jemand wie ich, der in seinem Leben dutzende Male in Eigenregie übersiedelt ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so kompliziert ist, drei UNO-Sitze zu verlegen. Aber ich weiß, ich bin jetzt hier ziemlich radikal und ich sehe schon die Breaking News. Aber wie gesagt, Leute, lasst euch Zeit in den Redaktionsstuben. Ich schreibe meinen Aufsatz selber.
Ja, wie man so schön sagt, wo ein Wille, da auch ein Weg. Aber ja, ich vermute mal, dass dieser Wille gar nicht im großen Stile vorhanden ist bei den UN-Bürokraten. Da ist doch, glaube ich, in erster Linie das Interesse, das bestehende System so weiter am Laufen zu halten. Denn es führt ja auch dazu, dass am Ende die westlichen Staaten doch meistens davon profitieren, je nach Entscheidungslage. Ja, Frau Kneißl, dann würde ich sagen, lassen Sie uns auch mal loslegen mit dem aktuellen politischen und geopolitischen Geschehen. Es war diese Woche wieder einiges los und wir fangen mal gleich mit dem heißesten Thema an, denn der US-amerikanische Außenminister Antony Blinken und sein britischer Amtskollege David Lammy waren jetzt diese Woche vor Ort in Kiew. Vor Ort haben Sie sich dann mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky getroffen und es ging auch um die Forderung Kiews, mit westlichen Waffen auch militärische Ziele auf russischem Gebiet angreifen zu dürfen. Erst vergangene Woche am Freitag hatte Zelensky bei einem Treffen in Deutschland in Ramstein erneut für die Erlaubnis geworben, mit westlichen Langstreckenraketen auch Ziele auf russischem Gebiet beschießen zu dürfen. Und ja, am Dienstag sagte dann der noch US-Präsident Joe Biden, dass seine Regierung an einer entsprechenden Freigabe arbeitet. Und ja, unterdessen hat jetzt der Guardian berichtet, dass Großbritannien offenbar bereits grünes Licht für Raketenangriffe der ukrainischen Armee auf Ziele in Russland gegeben hat. Die Entscheidung, die stehe jetzt im Zusammenhang mit dem Einsatz von Storm Shadow Raketen, der von London bereits genehmigt worden sei. Das berichtete jetzt die britische Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf anonyme Regierungsquellen, das Ganze sei laut diesem Bericht vom Guardian, sei der Besuch von Blinken und Lemmy in Kiew, die seien nur deshalb nach Kiew gereist, weil es eine positive Entscheidung über Storm Shadow bereits gegeben habe. Der Guardian merkt an, dass die Entscheidung, falls Lemmy sie in Kiew öffentlich verkündet hätte, als unnötige Provokation hätte aufgefasst werden können. Und der russische Präsident Wladimir Putin hat da auch bereits drauf reagiert. Dem ersten Kanal des russischen Fernsehens hat er dazu ein ausführliches Interview gegeben. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, der entscheidende Punkt ist, dass die Zielbestimmung für diese Raketensysteme tatsächlich nur durch einen NATO-Militärangehörigen eingegeben werden kann. Ukrainische Militärs können das nicht. Und daher geht es nicht darum, ob dem ukrainischen Regime erlaubt wird, Russland mit diesen Waffen anzugreifen oder nicht. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen, ob die NATO-Länder direkt am militärischen Konflikt teilnehmen oder nicht. Wenn diese Entscheidung getroffen wird, also von der NATO, bedeutet das nichts anderes als die direkte Beteiligung der NATO-Länder, der Vereinigten Staaten, der europäischen Länder am Krieg in der Ukraine. Und wenn dem so ist, dann werden wir unter Berücksichtigung der Veränderung in der ganzen Natur dieses Konfliktes auf Grundlage der Bedrohung, die so für uns geschaffen wurde, die angemessene Entscheidung treffen. So Wladimir Putin. Frau Kneißl, wir sprechen ja hier schon sehr lange über die weiteren Eskalationsspiralen. Jetzt so langsam hat man aber so ein wenig das Gefühl, geht es doch ans Eingemachte, denn wenn diese Genehmigung jetzt womöglich tatsächlich diese Woche noch erfolgen könnte aus Washington, dann wäre das schon ein sehr weitreichender Schritt. Auch die Zitate von Putin sind doch ganz klar meiner Ansicht nach. Frau Kneißl, wie beurteilen oder wie blicken Sie denn da auf diese Verschärfung des Konflikts? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Eine ernste neues Kapitel, das sich hier auftut. Und während wir sprechen, laufen die Entscheidungen auf Hochtouren, weil die russische Seite geht davon aus, dass dieses Treffen zwischen den Regierungsstaatschefs USA, Großbritannien in Washington heute in Begleitung ihrer ukrainischen Kollegen, dass dies an sich nur mal ein Formalakt sei. Also die Entscheidung ist bereits gefallen. Und der Eiertanz, den wir die letzten zwei Jahre erlebten, also welche Waffen mit welcher Reichweite erhält Kiew seitens der NATO, der ist jetzt in gewisser Weise abgeschlossen. Es herrscht klare Kante. Es werden der Ukraine Langstreckenraketen zur Verfügung gestellt, die weit ins russische Staatsgebiet hineinreichen. Drohnen haben letzte Woche in südlichen Vororten von Moskau schwere Schäden angerichtet. Die Flughäfen mussten kurzfristig wieder gesperrt werden. Es kamen, ich glaube, fast 10 Menschen zu Schaden. Eine Tote. Also Drohnen richten auch Schaden an, aber wenn wir von schweren Langstreckenraketen sprechen, dann ist das doch eine völlig neue Qualität. Und es geht hier eben jetzt wirklich um diese klare Ansage, die NATO und ihre Mitglieder sind in direkten Krieg mit der Russischen Föderation. Wir erinnern uns alle an das Gestottere des NATO-Generalsekretärs Stoltenberg, der also immer wieder in Pressekonferenzen darauf hinwies, die NATO befände sich nicht im Krieg, es würden einzelne NATO-Staaten die Ukraine bei der Selbstverteidigung unterstützen. Aber wir sind jetzt schon weit über dieses Selbstverteidigungsthema hinaus. Und der Anknüpfungspunkt für diese Entscheidung von westlicher Seite gesprochen ist die Tatsache, dass die Islamische Republik Iran offenbar ein Arsenal von Raketen Russland zur Verfügung stellt. Und Iran hat ja bislang Shahid-Drohnen immer wieder geliefert. Aber es geht jetzt auch hier um neue Waffengattungen. Und da haben wir bereits viele neue internationale Vermengungen. Ja, also ich persönlich nehme immer Abstand von dem Titel Dritter Weltkrieg, weil das ist apokalyptisch, ja, als Szenario. Aber natürlich haben wir mittlerweile immer mehr Staaten, immer mehr Waffenmaterial, die auf dem Schlachtfeld Ukraine einander gegenüberstehen. Und vielleicht auch noch eine kurze Anmerkung weg von dieser Auseinandersetzung Ukraine. Wir sprechen viel über Westasien, wir sprechen über den Terror im Gazastreifen, der ungebrochen weitergeht. Einer der interessanten, wirklich interessanten Gesprächsteilnehmer gestern für mich auch war ein aus Malaysia stammender Anwalt, Rechtsanwalt, der ist in London akkreditiert. Ein wirklich juristisch denkender Kopf, also wie ich ihn schon lange nicht mehr getroffen habe, der ohne jede Hysterie, aber doch sehr klar sprach, auch er kommt aus einer Region, er ist eben über Hongkong gelandet, wo man noch nicht im Krieg ist, aber wo vieles in diese Richtung geht. Das heißt, wir haben grauenhafterweise drei große Schlachtfelder. Wir haben Westasien in der Auseinandersetzung Israel, Palästina und damit auch den Iran einbezogen, Syrien, dauert Bombardierungen. Es gab die schlimmsten Angriffe auf den Libanon in den letzten Tagen durch Israel. Das ist das eine Schlachtfeld. Wir haben bekanntermaßen Ukraine, wo ein Krieg seit dem Jahr 2014 stattfindet und seit 2022 eben massiv erweitert ist. Und wir haben die wirklich stark wachsenden Spannungen im Pazifik, wo vielleicht hier auch noch als kleine Anmerkung Japan wird also zunehmend versorgt von den USA mit neuen Waffenmaterial. Japan war ja nach dem Zweiten Weltkrieg an sich ein entmilitarisierter Staat, hatte keine eigene Armee, nur Sanitätseinheiten. Und sieht man nun auch, wie die NATO ihre Fühler ausrichtet in Richtung Pazifik. Und zur Erinnerung für uns alle, NATO steht für North Atlantic Treaty Organization, also es geht um das transatlantische Bündnis. Es ging nach 1945 um diese Verbindung zwischen Nordamerika und Westeuropa. Aber mittlerweile hat die NATO ihre Präsenz weit über dieses ursprüngliche Operationsgebiet hinausgesetzt. Kosovo war ein solcher Präzedenzfall 1999, 2001 die Operation in Afghanistan, eine sehr, sehr brutal gescheiterte Out-of-Area-Operation der NATO. und mittlerweile eben auch im pazifischen Raum. Das heißt, entgegen meiner Hoffnungen, ja, diese Hoffnung näherte sich vor allem aus meiner inneren Überzeugung, die übernehmen sich alle, ja, das kann keiner schultern. Aber es wird in einem sehr, sehr raschen Tempo in Richtung Krieg getaumelt. Nicht nur getaumelt, sondern gerannt. Da brechen im Moment zeitgleich viele Dämme.
Ja, und es ist eine wirklich erschreckende Zuspitzung der Lage, denn Sie haben es jetzt gerade angesprochen, Russland, allen voran Moskau, wurde in den vergangenen anderthalb Jahren schon mehrfach jetzt von der Ukraine mit Drohnen angegriffen. Auch die Region Belgorod oder jetzt auch Kursk ist schon Teil dieses Konfliktes geworden. Und wenn jetzt noch die offizielle Genehmigung der NATO dazu kommt, Russland auch mit Kurz- und Langstreckenraketen anzugreifen, dann bedeutet das wirklich eine massive Ausweitung des Konfliktes, denn es ist schon ein enormer Unterschied, ob ein Gebäude mit einer Drohne oder mit einer Attackams Langstreckenrakete beschossen wird. Das hat ganz andere Folgen, ganz andere Konsequenzen. Und da werden wir sehen, wie sich das nun weiter entwickelt. Auch ich bin nicht davon ausgegangen, dass der Westen so weit tatsächlich gehen würde. Und ich denke, dass man irgendwann doch einfach sagen sollte, ganz ehrlich sich hinstellen sollte und sagen sollte, ja, wir sind Teil dieses Krieges, wir sind Kriegspartei, und nicht bis zuletzt darum stammelt und sagt, nein, wir wollen ja eigentlich nur Frieden und wir wollen vermitteln. Ich denke, spätestens mit dieser womöglich offiziellen Genehmigung, die dann dieses Wochenende aus Washington kommen sollte, müsste dieses Gestammel endgültig vorbei sein, Frau Kneißl. Und jetzt nehmen unterdessen auch die Spannung zwischen Kiew und Minsk zu, Weißrussland. Denn letzte Woche drangen Drohnen in den Luftraum der weißrussischen Region Gomel ein. Die weißrussischen Behörden gaben dem Eigentümer dieser Drohnen nicht bekannt, aber es gibt jetzt unterschiedliche Experten aus Weißrussland, die es für sehr wahrscheinlich halten, dass hinter diesem Angriff die Ukraine steckt. Vor diesem Hintergrund baut Minsk jetzt seine Grenzsicherung aktiv aus. Es wurde die Präsenz von Flugzeugen erhöht, Flugabwehrraketen und auch funktechnische Truppen wurden noch weiter ausgebaut, und Anfang August wurden zudem auch Spezialkräfte zur Verstärkung des Grenzschutzes entsandt. Das heißt, da kommt ein nächstes Konfliktfeld auf uns zu, das uns womöglich auch hier noch beschäftigen wird. Und es wird ja schon sehr lange darüber spekuliert, ob im Zuge der Zuspitzung dieses Konfliktes womöglich auch Weißrussland in diesen Krieg eintreten könnte und eigene Truppen in das umkämpfte Donbass-Gebiet schicken könnte. Frau Kneißl, wie verfolgen Sie denn diese Debatte, und glauben Sie, dass da womöglich jetzt im Zuge dieser Zuspitzung tatsächlich auch Weißrussland sich dazu entscheiden könnte, eigene Truppen in die Ukraine zu schicken? Wie blicken Sie darauf?
Ja, wenn wir kurz in die Vergangenheit zurückschauen, es wurden neue Waffengattungen auf dem weißrussischen Staatsgebiet stationiert, weil eine solche Eskalation auch seitens Minsk, in Minsk und in Moskau befürchtet wurde. Und hier geht es vor allem auch um die Rolle Polens. Also Polen hat fast eine Art Revanchismus, einen territorialen Revanchismus auch gegenüber Belarus, Weißrussland. Zur Erinnerung, die Grenzen zwischen all diesen Staaten, also Russland, Weißrussland, Ukraine, Polen, die sind im 20. Jahrhundert mehrfach verschoben worden. Ja. Und da ist jetzt kurioserweise, groteskerweise, bricht fast ein alter Revanchismus auch in Polen, auch in Litauen aus, wo man sozusagen fast pathetisch in alte Zeiten zurückblickt, als es mal so etwas wie ein Großfürstentum Litauen gab, das auch Moskau mal besetzte. Ja. Und die Geschichte wird hier aus dem Kühlschrank geholt, also so mancher Konflikt wird aus dem Kühlschrank der Geschichte geholt, um das eben wieder neu aufzuheizen. Und die Sorge ist in Minsk und auch in Moskau, dass es zu einem zu einer Art Incursion, einem Einfall auf weißrussisches Staatsgebiet kommt, ähnlich wie das eben jetzt NATO-Truppen im Belgorod gemacht haben und damit den Allianzmechanismus zwischen Minsk und Moskau in Gang setzen würden. Das heißt, dass Moskau dann seinem Verbündeten Weißrussland in einen solchen Grenzkrieg zu Hilfe eilen müsste. Das ist das Kalkül der westlichen Seite und Polen ist hier also an vorderster Front, egal welcher Couleur wir von einer polnischen Regierung sprechen. Die Regierung unter Donald Tusk ist hier besonders kriegstreiberisch, aber es war die Vorgängerregierung nicht weniger. Und da ist alles auf Richtung Konfrontation geschaltet im Moment. Die Antwort Minsker, Präsident Lukaschenko hat vor einigen Tagen gesagt, also verrechnet euch nicht. Weißrussland hat erstens seine Soldaten, seine Bevölkerung, die sehr, sehr kohärent ist, und auch eine Bereitschaft zu leiden und zu kämpfen. Ja, da haben sich auch schon viele an Weißrussland die Zähne ausgebissen. Ich habe Minsk nur einmal besucht als Ministerin, aber ich war damals auch bei einer Gedenkstätte zur Erinnerung an die Vernichtungslager der jüdischen Bevölkerung. Und Weißrussland hatte eine der größten jüdischen Gemeinden vor dem Zweiten Weltkrieg. Und die ersten Massenvernichtungslager wurden in der Nähe von Minsk durch die Deutschen gebaut. Ja. Also auch das sind Erinnerungen, die gegenwärtig in den so wieder hochkommen, ja, weil das, was Deutschland, das was Soldaten an Menschenvernichtung hier unternahmen und die Methoden, mit denen vernichtet wurde, und ich komme immer wieder zurück auf diesen diffusen Hass, der mich am meisten bewegt und schockiert. Ich weiß nicht, woher all dieser Hass kommt, ja. Und er erreicht mich als Mensch, meistens eben aus Österreich, aber er erreicht Russland in einer Heftigkeit, die schockierend ist. Wenn das jetzt eben nicht nur ein diffuser Hass ist, sondern wenn das jetzt untermauert wird mit derartigen militärischen Aufrüsten und Plänen, ja, es ist nicht nur, dass Polen zur zweitwichtigsten NATO-Armee aufsteigen will, also man möchte sozusagen die Türkei überholen. Wir haben vorhin kurz über die Türkei gesprochen, die eben den BRICS-Beitritt bereits formell gestellt hat und das wird in Kasan in 6 Wochen eben über die Bühne gehen, aber es verschiebt sich gewaltig viel und was nach einer wirklich militärischen Auseinandersetzung mit derart schweren Geschützen, wie die Welt danach ausschauen könnte, welche Regierungen, welche Gesellschaften danach miteinander wieder in ein Gespräch kommen sollen, das erschließt sich mir im Moment nicht.
Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen und es ist eigentlich traurig zu sehen, dass Weißrussland sich ja noch vor Ausbruch des Krieges am 24. Februar 2022 eigentlich als schon Vermittler, als Friedensmacht etabliert hatte. Wir erinnern uns an die Agreements, an die Abkommen von Minsk 1 und 2, die eigentlich zum Ziel hatten, einen Waffenstillstand in der Region Donbass zu vermitteln. Jetzt mittlerweile ist es aber so, dass das Weißrussland sich auch seit Ausbruch des Krieges ganz neu positioniert hat. Und wir werden hier auch in diesem Podcast weiterhin verfolgen, wie sich das Ganze dort weiterentwickelt. Aber jetzt, Frau Kneißl, müssen wir auch einmal nochmal nach Westasien blicken. Denn Israel hat jetzt auch am vergangenen Wochenende seine Militäroffensive ohne Rücksicht auf Verluste fortgesetzt im städtischen Flüchtlingslager in Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens. Wurden nach Angaben des dortigen Al-Adwa-Krankenhauses die Leichen von 9 Menschen eingeliefert, die bei 2 Luftangriffen getötet worden waren. Und im Norden des Gazastreifens in der Stadt Jabalia wurden bei einem Angriff auf eine Schule, die zu einer Notunterkunft für Vertriebene umfunktioniert worden war, mindestens 4 Menschen getötet. Und auch im besetzten Westjordanland hat die Gewalt zugenommen bei einer tagelangen Militäroperation, über die wir auch hier schon vor 2 Wochen diskutiert hatten. Gab es dabei Dutzende Tote, natürlich ausschließlich auf Seiten der Palästinenser. Und ja, im Zuge dieser Zuspitzung dieses Konfliktes hat sich jetzt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im vergangenen Wochenende erneut geäußert und eine islamische Allianz gegen Israel ins Spiel gebracht. Wie jetzt die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hatte Erdogan bei einer Veranstaltung der Vereinigung islamischer Schulen in der Nähe von Istanbul erklärt, ich zitiere ihn einmal, der einzige Schritt, der die israelische Arroganz, das israelische Banditentum und den israelischen Staatsterrorismus stoppen kann, ist die Allianz oder ist eine Allianz der islamischen Länder. Ja, Frau Kneißl, was halten Sie denn von dieser Idee und wie könnte eine derartige Allianz der islamischen Länder denn aussehen?
Ja, diese Idee einer islamischen Allianz, die hat Erdogan meiner Erinnerung nach, ich glaube es war im Jahr 2007, 2008, aber ich kann mich täuschen, es ging damals auch um große Konflikte im Gaza, nicht so wild wie heute, aber die Türkei hat damals humanitäre Schiffe geliefert, die wiederum von der israelischen Küstenwache attackiert wurden. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen und Erdogan hat sich damals in gewisser Weise an die Spitze der palästinensischen Sache gestellt, wurde aber in seinen Ambitionen gebremst, sowohl von den Palästinensern als auch von verschiedensten anderen Rivalen innerhalb der islamischen Welt, die sagen, nicht du, Recep Tayyip Erdogan, mit deiner neo-osmanischen Ausrichtung bist sozusagen legitimiert, hier die Führung zu übernehmen. Da gibt es auch andere. Und es ist ein bekanntlich alter Konflikt zwischen dem sunnitischen und dem schiitischen Islam. Das ist eine Sache, aber auch zwischen der Türkei als nicht-arabischer Staat und Saudi-Arabien beispielsweise als Wächterin der islamischen heiligen Stätten. Also ich würde mal vorsichtig sein, ob eine solche islamische Allianz wirklich Chancen hätte, weil die Klüfte innerhalb der zuvor beschriebenen Regionen sind da stark. Und der Vorwurf, der an Erdogan noch immer wieder gerichtet wird, ist folgender. Die Türkei hat über die Jahrzehnte hinweg, auch unter Erdogan, manchmal mit Rückschlägen, dann wieder mit neuem Elan, sehr enge Beziehungen zu Israel unterhalten. Und kurz vor den Ereignissen vom 7. Oktober 2023 waren wieder intensive Gespräche im Gang zwischen Israel und der Türkei, wurden Botschafter ausgetauscht, wurden neue Handelsabkommen geschlossen. Ein Thema, das mich immer faszinierte, war, in den besseren Zeiten der israelisch-türkischen Zusammenarbeit trainierte die israelische Luftwaffe auf türkischem Staatsgebiet, weil sie hier einfach mehr Raum haben, um eben ihre Flüge durchzuführen. Also Erdogan ist hier mit dieser Ambition, glaube ich, wird nicht so erfolgreich sein, aber Es zeigt nur die vielen Verwicklungen, die wir mittlerweile in Westasien haben, auf dem Schlachtfeld Gaza. Und trotz aller Bekenntnisse und Drohungen, und das war jetzt das letzte Mal, dass wir uns hingesetzt haben, wir werden uns andernorts treffen, es hat weder den Palästinensern Sicherheit gebracht, noch ist es zur Befreiung der Geiseln gekommen, der israelischen Geiseln. Also es ist hier nichts weitergegangen. Es gibt übrigens interessanterweise, das läuft im Moment sehr diskret ab und das muss diskret sozusagen, es kann auch eine Indiskretion etwas bringen. Es wendet sich sowohl Israel als auch einige arabische Verantwortliche jetzt wieder stärker an die russischen Stellen, um zu sagen, die US-Vermittlungen da, das war immer nur großes Tamtam, gebracht hat es überhaupt nichts. Blinken war hier also wirklich nur in seiner eigenen PR-Show verstrickt. Wir setzen auf russische Vermittlung. Ja, also das ist der Stand der Dinge in Westasien mit einem gewaltigen Blutzoll für die palästinensische Bevölkerung, aber auch für die Libanesen und auch für die Syrer, die immer stärker zur Zielscheibe israelischer Attacken geworden sind.
Mhm. Ja, und auch da ist es eigentlich, naja, wirklich spannend ist es nicht, aber doch erschreckend zu sehen, dass all die Sanktionen, die gegen Russland verhangen werden, wegen etwaiger Kriegsverbrechen, von diesen Sanktionen gegenüber Israel. Ich habe jetzt gerade schon angedeutet, es wurde diese Woche erneut eine Schule angegriffen. Auch das ging hier in den westlichen Medien, auch in den deutschsprachigen Medien hat das die Runde gemacht. Darüber wird nicht gesprochen. Israel darf weiterhin machen, was es will, hat quasi einen Freifahrtschein. Es kommt zu keinerlei Empörung unter westlichen Politikern. Ja, aber daran haben wir uns ja schon mittlerweile gewöhnt, Frau Kneißl. Und ja, diese Woche fand jetzt noch ein weiteres, zumindest im Westen so wahrgenommenes politisches Highlight statt. Denn es kam zu dem ersten TV-Duell zwischen Donald Trump und Kamala Harris, dem einzigen bisher geplanten TV-Duell zwischen den beiden. Und ja, Trump wie auch Harris überraschten dabei wenig in ihrem Agieren. Das Inhaltliche musste bei den bereits bekannten Standpunkten zu relevanten Terminen zurückstecken. Trump lenkte da den Gesprächsverlauf auf eines der in den beiden politischen Lagern der Zeit kontrovers diskutiertesten Themen in den USA, nämlich die illegale Migration, bei der laut Trump ersten direkten Angriff auf Harris Millionen von Menschen in unser Land strömten. Und ja, US-Medien zitierten dabei die vor allen Dingen auch medial und in Social Media breit diskutierte Aussage von Trump, dass Migranten in genannten Regionen wie beispielsweise Ohio Hunde, Katzen und Haustiere essen würden. Diese Aussage macht da gerade die Runde. Und ja, zum Thema Ukraine-Krieg wiederholte Trump einmal mehr seine Behauptung, dass der Konflikt oder beziehungsweise der Ausbruch dieses Krieges nie stattgefunden hätte, wenn er Anfang 2022 noch im Weißen Haus gewesen wäre. Und auf die Frage, ob er wolle, dass Kiew gewinnt, antwortete Trump, er wolle, dass der Krieg endlich aufhört. Ja, er sagte, ich will, dass der Krieg aufhört. Ich möchte Leben retten, die vergeudet werden. Menschen werden von Millionen Menschen getötet. Es ist so viel schlimmer als die Zahlen, die sie bekommen, die gefälscht sind. Damit macht er wahrscheinlich eine Anspielung darauf, dass die ukrainischen Verluste wohl doch wesentlich höher sind als hier im Westen angenommen wird. Ja, Frau Kneißl, ich vermute mal, Sie hatten Besseres zu tun, als dieses TV-Duell zwischen Harris und Trump sich zu Gemüte zu führen. Ich habe hier auch nur Ausschnitte daraus gesehen. Was sind denn Ihre Gedanken dazu? Und haben Sie es verfolgt? Oder ich vermute wahrscheinlich eher nicht, oder?
Nein, ich habe es nicht verfolgt, auch nur wie Sie dann danach so Kurzvideos gesehen und Natürlich ist es dann die PR-Maschinerie, die sehr zugunsten von Kamala Harris dann ins Rollen kommt und dann werden sozusagen die seltsamsten Zitate eines Donald Trump dann eben dauernd rauf und runter gespielt. Da geht es eben um diese Frage der Haustiere und wer die ist. Das ist absolut dämlich. Ja. Ich glaube, das, was Sie in Ihrer Frage und in Ihrem Kommentar ausgeführt haben, ist viel entscheidender. Donald Trump hat gesagt, lasst uns den Krieg beenden. Ja, es geht ihm nicht darum, wer hier gewinnt, sondern der Krieg muss aufhören. Und ich würde sagen, das ist eine zutiefst menschliche, empathische Regung. Ja, es wird ihm immer wieder abgesprochen, dass er menschlich und empathisch sei. Aber in dem Augenblick, als er das sagte und dieses zynische Lächeln von Kamala Harris, sagt dann doch auch sehr, sehr viel aus, ja. Sie wurde exzellent vorbereitet. Ich weiß, wie eine solche Kommunikationsmaschinerie dann arbeiten kann. Also, wir haben eine ganze Reihe von Politikdarstellern in Europa. Das geht von Österreich bis Frankreich und andernorts, die Produkte ihrer PR-Berater sind. Sie sind nicht authentische Menschen. Sie lesen ihren Teleprompter. Und das ist eine Kamala Harris eben auch. Aber die Maschine läuft dann eben sofort und sie wird bejubelt. Und das heißt ja auch Fox News, also der Sender, der einst Trump nahe stand, wer auch immer. Also da wird dann sehr, sehr viel hochstilisiert. Alles würde für Kamala Harris sprechen. Ich würde sagen, lassen wir jetzt mal die Kirche im Dorf. Das erste TV-Duell, das hat klar damals Trump gewonnen, weil Biden in einer bedauerlichen Weise als kranker alter Mann wirklich völlig neben sich stand. Das war ja dann auch das Momentum, warum beschlossen wurde, Trump muss aus dem Rennen genommen werden. Es wurde Harris ins Rennen geschickt und jetzt arbeitet man eben daran, ihr Profil zu verleihen. Aber wir haben heute Sonntag, unsere Ausstrahlung ist dann, glaube ich, der 15. September. Am Anfang November wird gewählt. Es kann sehr, sehr viel bis dorthin passieren. Ja. Und der Anschlag auf Trump und das vergiftete amerikanische politische Klima, das ist, glaube ich, das viel Entscheidendere als ein TV-Duell.
Ja, es war wirklich brisant zu sehen. Auch ich hatte es ein wenig verfolgt hier in den westlichen Medien, dass eigentlich Kamala Harris jetzt als die Siegerin dieses TV-Duells doch durchgegangen ist. Und es wurde eben gelobt von der westlichen Presse, wie gut vorbereitet sie war. Sie hatte kaum Versprecher, war doch durchaus klar in ihren Statements, vor allen Dingen gemessen an ihrem Vorgänger Joe Biden oder noch Vorgänger Joe Biden. Aber da ist die Messlatte mit Joe Biden natürlich auch nicht ganz so hoch gesetzt und generell sind diese Debatten im US-Fernsehen doch mittlerweile auf ein Niveau angekommen, dass eines Wahlkampfes eigentlich nicht mehr würdig ist, meiner subjektiven Meinung nach. Also wenn man sich da mal eine Debatte auch im russischen Fernsehen anschaut oder eine Rede von Wladimir Putin, sieht man, dass das doch da in Russland wesentlich mehr Substanz und vor allen Dingen auch inhaltliche Tiefe hat. Das ist da von US-amerikanischer Seite definitiv nicht mehr, davon kann nicht mehr die Rede sein. Und gerne. Ja,
Sie erinnern sich vielleicht, weil Sie, ich glaube, Publizistik studiert haben, aber es gibt ein ganz bekanntes Fallbeispiel, Wahlkampf Kennedy-Nixon. Und damals war die Tatsache, dass Nixon schwitzte, ja, und dass er einen starken Bartwuchs und er war offenbar nicht so top rasiert. Und das waren meiner Erinnerung nach damals auch die Argumente und eben ausschließlich äußerliche Argumente, warum er eben hier versagte. Ja? Und das ist jetzt mittlerweile über 60 Jahre her. Also die Kommunikationsmaschinerie in den USA, die dann wiederum rückexportiert wurde in den Rest der Welt, die ist ja von einem Neffen von Sigmund Freud aufgebaut worden. Mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein. Es ist Beuys.
Edward Bernays, Walter Lippmann.
Genau, Bernays, der Neffe Sigmund Freud war und der auch offenbar sehr viel zum Marketing von Sigmund Freud beitrug, der nicht ganz so großartig war, wie er dann eben in der Marketingmaschinerie dargestellt wurde. Aber Bernays Werke wurden wiederum von Goebbels gelesen und Goebbels Tagebücher und Goebbels Schriften wurden wiederum von den US-amerikanischen Politikberatern gelesen. Also hier schließt sich der Kreis zwischen Goebbels und dem Neffen von Sigmund Freud.
Ja, dieses Werk von Edward Bernays kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Ich habe es auch damals zu Studienzeiten gelesen. Also wer mal einen Einblick darüber bekommen will, wie die Propaganda hier heutzutage funktioniert, dem sei dieses Werk aus dem Jahre, ich meine 1928 oder so war es, wirklich ans Herz gelegt. Denn damals wurde das, was wir hier heute sehen, schon eigentlich inhaltlich mehr oder weniger in aller Perfektion ausgearbeitet. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch gerne für unseren heutigen Podcast eine letzte Meldung aus Deutschland besprechen, die hier groß die Runde gemacht hat, denn die Bundesinnenministerin Nancy Faeser will jetzt im Zuge der Verschärfung der Asyl-Migrationspolitik vorübergehende Grenzkontrollen an allen deutschen Landgrenzen anordnen. Die EU-Kommission ist über entsprechende Schritte bereits in Kenntnis gesetzt worden. Und ja, die zusätzlichen Kontrollen sollen jetzt am 16. September beginnen und zunächst einmal nur 6 Monate andauern. Damit soll die Zahl unerlaubter Einreisen stärker eingedämmt werden. Und ja, als Gründe für die zusätzlichen Kontrollen wurden demnach neben der Begrenzung der sogenannten irregulären Migration, wie sie jetzt ja geframed wird, auch der Schutz der inneren Sicherheit vor aktuellen Bedrohungen durch islamistischen Terrorismus und grenzüberschreitender Kriminalität genannt. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie denn jetzt auf diese Debatte? Und ich bin mir sicher, Sie erinnern sich noch an dieses Schengen-Abkommen, das da mal im ganz großen Stil verabschiedet worden ist. Reisefreiheit, keine Grenzkontrollen mehr. Man kann endlich durch ganz Europa reisen, ohne seinen Reisepass mit dabei zu haben, ohne großen Grenzkontrollen und damit einhergehenden Staus und lange Wartezeiten ausgesetzt zu sein. Ja, wie blicken Sie jetzt auf diese Debatte und ist das Schengen-Abkommen damit quasi ausgesetzt, tot, kann man das so sagen?
Das Schengen-Abkommen wurde in den letzten Jahrzehnten oftmals ausgesetzt. Also das ist der richtige Begriff. Immer wenn es um Großereignisse ging, Fußball, Meisterschaften oder andere Großereignisse, G7-Treffen in Italien. Ja, Corona war dann ein eigener Fall noch, aber ich spreche jetzt nicht von politischen oder Sportgroßereignissen. Da wurde Schengen regelrecht ausgesetzt und das war vorgesehen im Schengen-Abkommen. Corona war dann ein völlig anderer Fall. Da hatten wir ja die große Freiheit war der Immobilität gewichen. Ich erinnere mich da an eine Fotomontage, die als Witz 2020 zirkulierte. Makaber, aber trifft es auf den Nagel. Da war ein Bild von Honecker, der den Hut zog und mit einem breiten Grinsen sagte, Grenzkontrollen innerhalb Deutschlands, das brachte nicht mal ich zustande. Ja? Also das war sozusagen das die Karikatur all dessen, was dann zu Corona-Zeiten jahrelang möglich war. Ja. Und anstelle der Kontrolle an der jeweiligen Staatsgrenze ging man ja dann, und das war Teil der Schengen-Umsetzung, eigentlich über dazu, dass man einige Kilometer danach dann eben punktuelle Kontrollen durchführte. Das hat meines Erachtens die Arbeit der Polizei, der Zollbeamten und so weiter ja erschwert, ja. Weil es ist, man musste sozusagen mobiler werden, anstatt dass man sozusagen an der Grenze das tat. Aber so wie sich die Dinge im Moment stellen, haben wir eine ganz klare und ich würde sagen fast auch finale Abwendung von Reise oder von Grenz von vom Europa ohne Grenzen, ja, sagen wir mal so. Das ist ja eines der großen Versprechen der europäischen Integration an die Menschen gewesen. Mehr Arbeit, mehr Lebensqualität, Reisen ohne Grenzen. Und wir haben mittlerweile 2, 3 Generationen von Europäern, die damit aufgewachsen sind. Ich selbst kenne noch die Grenzkontrollen und ich hatte nie etwas gegen Grenzkontrollen. Manchmal stand man halt länger im Stau, aber dann versuchte man, jene Grenzübergänge zu finden, wo weniger LKWs standen. Und man lebte damit und es war Teil und es vermittelte schon auch so etwas wie Sicherheit. Und wir wissen seit 2015 nicht mehr, wer sich wo wie aufhält. Und wer immer das damals kritisierte im Herbst 2015, und ich gehörte zu diesen Stimmen, ich sagte, der Rechtsstaat implodiert gerade, weil einfach die Verwaltung keine Rolle mehr spielt, ja, weil Papiere, Dokumente keine Rolle mehr spielen. Und wer das damals sagte, wurde heftig angegriffen. Und mittlerweile haben wir aber das Vokabular von wegen, wir müssen wissen, wer sich im Land aufhält. Das sagt die politische Mitte, das sagt ein Olaf Scholz, das sagt die Linke in Österreich teilweise. Ja, also es ist eine kuriose Entwicklung. Nur ich würde jetzt ohne jeglichen Zynismus, ohne jegliche Ironie sagen, es ist schon viel zu spät. Ja, also 8 Jahre nach völligen Chaos in Fragen der Zuwanderung haben wir mittlerweile eine Situation in Schweden, Dänemark, Österreich, Deutschland, teilweise auch in Italien, die eigentlich den Staat und die Verwaltung vor allem, ja, spricht da gar nicht von der Politik, die Politik wechselt alle paar Monate oder Jahre in Wahlen, aber es ist die Verwaltung als solche, ob die Schulverwaltung, ob die Gesundheitsverwaltung, die bleiben eigentlich ziemlich ohnmächtig, alleingelassen und ohne Perspektiven zurück.
Mhm. Ja, und es ist schon echt sehr erschreckend und schon fast interessant zu sehen, dass ein Wendehals wie Olaf Scholz jetzt mittlerweile ein Sprech an den Tag legt, eine Rhetorik an den Tag legt, die der AfD eigentlich 1:1 entspricht, zumindest dem, was die AfD noch damals 2015, 16 während der Flüchtlingskatastrophe, den ersten großen Migrationswellen so gesagt hat, nur mit kleinen Unterschieden. Er spricht jetzt nicht von illegaler Migration, sondern von irregulärer Migration, aber ansonsten gleichen die Narrative dem, was auch schon seit fast 10 Jahren mittlerweile die AfD fordert, nämlich dass die Grenzen gesichert werden und dass sichergestellt wird, dass keine illegalen Migranten in dieses Land kommt und wir auch wissen, wer in dieses Land kommt. Das waren die AfD, die Forderungen der AfD damals. Und das sind die Aussagen von Olaf Scholz und dieser Ampelregierung heute. Ja, früher hätte man sie vielleicht als Rechtsextremisten bezeichnet. Heute ist es, wie Sie gerade richtig ausgeführt haben, die politische Mitte, die das fordert. Ja, kuriose Zeiten, Frau Kneißl, in denen wir leben. Ja, und mit dieser abschließenden Einschätzung ihrerseits bedanke ich mich vielmals wie immer bei Ihnen für Ihre Zeit hier am frühen Morgen des Freitag, den 13., den wir ja heute haben, wie mir gerade aufgefallen ist. Ich wünsche Ihnen jetzt für diesen Freitag, den 13., noch alles Gute. Sie übersiedeln, glaube ich, wieder über nach St. Petersburg, sind ja, dort dann noch das Wochenende über in dieser wunderschönen Stadt. Wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie wohl auf. Noch einen schönen Tag dort am Bosporus. Und ja, wir sehen und hören uns dann nächsten Freitag wieder, Frau Kneißl.
Danke Ihnen, danke allen unseren Zuhörern. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese 48 Stunden am Bosporus verbringen durfte, weil die Organisatoren haben hier wirklich eine sehr, sehr angenehm organisierte und großzügig organisierte Konferenz auf die Beine gestellt. Also es ist, für mich ist es eine interessante Abwechslung, aber wie gesagt auch Einblicke in die Sprachlosigkeit, die bedauerlicherweise auch auf akademischem Niveau dominiert und das ist das Bedauerliche.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, dann jetzt Ihnen einen guten Ritt wieder rüber ins schöne Russland, in die Heimat, zu den Tieren, ins Dorf, die sicherlich auch schon auf Sie warten. Und auch von meiner Seite an alle Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nun wünsche auch ich euch einen schönen Sonntag. Bleibt wohl auf, bleibt uns gewogen und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.